Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Der HSV-Talk mit Sven. Jede Woche neu auf meinsportradio.de.
Moin moin, hallo und herzlich willkommen zum HSV-Talk auf meinsportradio.de. Mein Name ist Sven Schulze und auch dieses Mal, diese Woche, habe ich mir wieder Gäste eingeladen. Bei mir ein Stammgast, die Tanja Hufschmidt, @fschmidt77, ist mal wieder da. Hallo Tanja.
Moin.
Und auch der Daniel Kupsch, der sich auf Twitter @robertjakob nennt mit Doppel-O, ist auch wieder da. Hallo Daniel.
Hallo.
Ja, wir haben da so einen kleinen Gang anzutreten. Wir müssen so ein bisschen über den letzten Sonntag sprechen. 8:0 in München.
Was denn? War was?
Ja, es war was, ja. 8:0 in München. Es war was, ja. Was war das, Tanja?
Eine Katastrophe, würde ich sagen. Also, jetzt nehmen wir mal die ersten 10 Minuten raus, aber danach wurde es dann von Minute zu Minute eigentlich schlimmer. Und in der zweiten Halbzeit war ja gar keine Gegenwehr mehr. Es war sehr gruselig.
Daniel, hast du irgendwo eine Erklärung für diese Leistung? Also, wie gesagt, 10 Minuten sah ja relativ gut aus. Man ist vorne draufgegangen, man kam so ein bisschen auch mal in Strafraumnähe. Ich will jetzt nicht sagen zu Chancen, aber immerhin. Und dann nach dem 1:0 war, ja, alles weg.
Naja, alles weg war ja vielleicht noch nicht, aber spätestens beim 2:0 war dann, glaube ich, auch mit dem Elfmeter da noch ein kleiner Knacks drin. Und ja, wir haben eigentlich weitergemacht, so wie wir angefangen haben, oder zumindest versucht, so weiterzumachen. Aber die Bayern hatten natürlich dann einfach die Sicherheit zurück, die sie vielleicht in den letzten Wochen nicht so ganz hatten. Und ja, wir sind eigentlich so ziemlich blind in unser Verderben gerannt.
Tanja, ist dieses einfach weitergemacht, ist das vielleicht der Kardinalfehler gewesen, dass man nicht irgendwann gesagt hat, hier, pass mal auf, scheißegal, auch wenn das bescheuert aussieht, wir sichern jetzt das 0:3 ab oder 0:4 ab, anstatt weiter nach vorne zu eiern?
Nach dem 0:3 würde ich sagen, da war ja nicht mehr ganz so viel, was sie nach vorne versucht haben. Von daher, ich fürchte, das war schon die Defensivvariante.
Aber haben wir uns nicht da trotzdem noch tierisch auskontern lassen? Wir haben ja Räume angeboten, das haben wir in den ganzen letzten Spielen, die ich gesehen habe, und meistens stehen wir nebeneinander, das hat man ja gar nicht mehr gesehen, dass solche Räume zur Verfügung standen, die die Bayern natürlich konsequent ausgenutzt haben.
Also es war schon krass, dass wie schnell unser Mittelfeld überspielt wurde. Also ja. Weder Jung noch Wallace kam ja irgendwie auch nur in die Nähe des Balls. Also das ging ja ratzfatz und plötzlich, zack, war wieder eins drin.
Lass uns noch mal ein bisschen Ursachen und Forschung betreiben. Es ist die einzige Änderung in der Defensive, Douglas Santos für Matthias Oscholek. Daniel, ich glaube, da können wir uns einig sein, daran allein hat es nicht gelegen.
Nee. Also, nee, der hat gut reingepasst.
Hat ja auch, zu Anfang sah er auch wirklich gar nicht schlecht aus und finde ich auch, also sah nicht übel aus. Aber woran hat es dann gelegen, dass dieses eingespielte Defensivverbund, dass der so ins Schwimmen gekommen ist? Ist man da irgendwo, hat man die Räume zu groß gelassen oder war es einfach nur ein übermächtiger Gegner?
Naja, wie immer wahrscheinlich beides. Also die Bayern hatten natürlich einen super Tag, aus 12 Torschüssen 8 Tore zu machen. Da kann man halt gute Spiele haben, wie man will. Das ist ja trotzdem eine super Bilanz. Und zeigt halt, dass man einen guten Tag hatte. Ansonsten sind wir halt natürlich massiv aufgerückt und das auch nach dem 0:3 weiterhin haben wir halt versucht. Also ich fand, wir haben nach vorne auch gar nicht so schlecht gespielt, aber selbst hätten wir da irgendwie ein Tor mal draus gemacht, wäre ja nicht viel anders gewesen. Aber wir sind halt natürlich trotzdem voll aufgerückt, halt aus unserer eigenen Hälfte sogar raus mit 5, 6, 7 Mann. Und hinten haben natürlich dann, ja, im Prinzip die letzten 4 übrigbleibenden mussten immer 1 gegen 1 laufen und da jeder weiß, wie sowas endet gegen Robben, Costa und wie sie alle heißen. Ja. Und die kommen einfach über den Flügel und spielen sich durch und zack, zack. Also da, ja.
Das war aber auch ein großer Unterschied zu den Spielen zuvor, weil das Pressing, das Gegenpressing von Gisdol, das fing jetzt plötzlich tatsächlich schon am 16er der Bayern an. Sonst meistens ging das Pressing so im letzten Drittel der gegnerischen Hälfte los. Ja. Und die standen da schon verdammt hoch.
Ja. Ja, ist mir auch aufgefallen. Also in den ersten 10 Minuten hat mir das recht gut gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber komischerweise haben die Bayern sich da relativ schnell drauf eingestellt. Wenn ich jetzt mal Gisdol aus der heutigen Pressekonferenz zitieren darf, aber ich will an dieser Stelle keine Erklärung abgeben, denn diese wirken wie Ausreden. Und ich will nach so einem Spiel nicht den Ansatz einer Ausrede abliefern. Es ehrt ihn ja, dass er nicht nach Ausreden sucht, aber ist das nicht auch ein bisschen kurz gesprungen, ein bisschen einfach? Macht er sich das da vielleicht ein bisschen zu leicht da in der PK, Tanja?
Naja, ich denke mal, dass sie intern doch das Spiel noch tiefergehend analysiert haben.
Ja, da gehen wir mal von aus.
Dass sie die Fehler klar angesprochen haben, dass er jetzt sich nicht hinstellt in der PK und seine Spieler an die Wand klopft, das finde ich okay.
Aber hätte er nicht auch sagen können, hier, Mensch, vielleicht habe ich die ein bisschen zu offensiv eingestellt, habe ich sie ein bisschen ins Verderben rennen lassen? Hätte er da nicht sich vielleicht ein bisschen an die eigene Nase fassen dürfen, Daniel?
Ja, definitiv. Zumal er halt in der Pressekonferenz vor dem Bayern-Spiel halt noch sagt, dass jeder, der glaubt, dass er da in München mit offensiv mit einer offensiven Ausrichtung irgendwas holen kann, wird sehen, was er davon hat. Und im Prinzip ist genau das passiert. Wir sind für unsere Verhältnisse zumindest ziemlich offensiv draufgegangen oder für die Verhältnisse von vielen Mannschaften. Also man kann ja auch ziemlich defensiv da spielen und einfach versuchen, ein paar Mal zu kontern und mal dieses Debakel versuchen zu verhindern. Ja. Oder man macht es halt so.
Ja.
Also ich glaube, er hat auch gar keinen Ansatz so richtig, was er jetzt auch sagen soll. Er hat ja im Prinzip vorher, Bruchhagen hat gesagt, ja, es gibt keine Klatschen mehr. Er hat sich so ausgedrückt, wir sind jetzt nicht so doof und spielen da so offensiv. Und am Ende sieht man, wie die Bayern uns, weiß ich nicht, 10-mal auskontern. Und ja, was will denn der Gisdol jetzt auch erklären noch?
Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht mal kurz zu sagen, dass er sich das anders vorgestellt hat und ist gut, da kommt man vielleicht von alleine drauf, dass er sich das anders vorgestellt hat, aber dass ob er das vorgegeben hat, so offensiv zu pressen oder eben nicht. Also das würde mich jetzt auch wirklich interessieren, muss ich sagen. Aber ich glaube, das werden wir in diesem Leben nicht mehr rauskriegen, oder Tanja?
Ich glaube auch. Also entweder er hat es nicht vorgegeben, dann haben seine Spieler aber ganz gehörig was falsch gemacht. Oder aber er hat es tatsächlich vorgegeben, dann will er sich natürlich auch nicht unbedingt da jetzt ins Kreuzfeuer reinstellen.
Ja. Haben wir jetzt eigentlich in diesem Spiel irgendwelche Leute, denen wir den schwarzen Peter zuschieben wollen? Ist das ein Giroud, der ein Papadopoulos nicht mehr ersetzen kann, in Anführungsstrichen? Ist das ein Maffrey, der dieses dumme Foul begeht, das zum 2-0 führt? Hast du da irgendwo für dich irgendjemanden gefunden, der hauptschuldig ist oder einfach kollektiv versorgen? Daniel?
Nee, also klar, Giroud sah natürlich wieder in einigen Situationen unglücklich aus. Ja, das wird sich wahrscheinlich bei ihm auch nicht mehr ändern, befürchte ich. Ist mir Wallace eher immer positiv aufgefallen. Auch wenn das Gesamtkonzept selten funktioniert hat, fand ich, hat er eigentlich immer noch eine große Sicherheit ausgestrahlt und Ruhe am Ball. Nur defensiv hat es natürlich, hat nicht versagt. Ich fand auch, die haben gekämpft und waren eigentlich auch fit und wirkten. Das Konzept hat einfach nicht funktioniert gegen Bayern, die einfach einen super Tag haben. So. Ja. Ich glaube, da gibt es nicht viel zu beschuldigen an Einzelpersonen.
Ja, Tanja, also, dann erklär du mir doch mal bitte, warum haben die Bayern immer diese Tage nur gegen den HSV? Tja, einfache Frage, klare Antwort, bitte.
Die mögen uns nicht. Ganz einfach.
Das machen die extra.
Ja,
die warten
das machen die mit voller Absicht. Die werden dafür bezahlt.
Ach, das glaube ich nicht.
Ja, das ist ganz schlimm.
Nein, also jetzt mal wirklich, also es ist ja eigentlich kaum zu fassen, dass diese Negativserie von diesen Klatschen, man kann ja München 3-0 verlieren, da rümpft mal kurz die Augenbraue und dann war es das eben, kein Thema. Aber 8-0, 5-0, 9-2 und was da nicht alles für tolle Ergebnisse bei rumgekommen sind, die holten sich andere Vereine nicht ab, die teilweise ja auch trotzdem noch schlechter sind als wir. Also da fehlt mir irgendwo ja die Logik hinter diesem Geschehen. Daniel, siehst du da irgendwo ein System hinter?
Ne, ja, also ich weiß jetzt nicht genau zu welcher, genau wann die letzten Ergebnisse waren, also welchen Monat, aber ich glaube, das letzte Mal war auch irgendwas im Februar. Also schon immer in diesen brisanten Phasen, wo die Bayern dann auch, also wo es für die Bayern im Prinzip dann auch das erste Mal spannend wird in der Saison und wo auch der komplette Kader dann auch zeigen will, nächste Woche oder dem darauf folgend ist meistens Champions League gewesen, wenn sie so hoch hingen und sie gewonnen haben. Und dann wollten sich auch alle zeigen, alle anbieten und ich glaube, die sind dann einfach auch top motiviert und schon auf dem Level Champions League und jetzt geht's um alles. Und da, Das überrascht uns scheinbar immer sehr, warum auch immer, weil wir vielleicht auch immer noch denken, wir müssen mitspielen, weil wir sind der HSV und ja, können uns vielleicht noch nicht mit der Rolle vertraut machen, dass wir halt einfach kleine Brötchen backen müssen und mal in Darmstadt-Manier mit einem 1-0 aus München wieder nach Hause fahren und gut ist.
Ja, gut. Ich glaube, viel mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Ich habe mir gerade nochmal die Ergebnisse aufgerufen, aber die gebe ich jetzt nicht wieder. Ich glaube, dann würde auch mein Mikro streiken. Sowas darf man auch gar nicht sagen. Wenn wir jetzt mal weitergehen in die Analyse, Tanja, kannst du dir vorstellen, dass durch dieses Ergebnis, durch dieses Spiel in München jetzt so ein kleiner Bruch sich in der Mannschaft vollziehen könnte?
Naja, wir hatten ja schon zweimal solche Horrorergebnisse. Das erste Mal unter Thorsten Fink, das war das 9-2. Danach ging es eigentlich gemächlich weiter. Es gab ein paar Unentschieden und dann das Spiel nach dem ominösen Grillen war dann ein 4-0 gegen Fortuna Düsseldorf. Ja. Nach dem 8-0 vor zwei Jahren, übrigens kommen diese Ergebnisse immer alle zwei Jahre, das finde ich auch sehr erschreckend. Aber nach diesem 8-0, da ging es ja richtig bergab. Also das war ja auch letztlich das Ende von Joe Zinnbauer. Ja. Von daher, ich bin sehr gespannt, wie das am Mittwoch aussieht und ob wir uns da wieder fangen. Und wenn wir uns am Mittwoch gut präsentieren, dann glaube ich, werden wir auf lange Sicht mit dem Abstieg nichts zu tun haben.
Ich muss jetzt bloß mit diesen Ergebnissen so ein bisschen widersprechen, weil in der Saison 10-11 waren das in München 6-0, danach kam ein 5-0, ein 9-2, dann kam ein 3-1, okay, 8-0, 5-0, 8-0. Also wenn du 5-0 als normales Ergebnis noch siehst, dann ist es alle zwei Jahre, aber die waren dann auch immer noch dazwischen.
Alles, was über 8 ist, ist schon sehr, sehr bitter.
Gut, ja, zumal es ja auch die höchsten Niederlagen sind, die der HSV je erzielt hat, diese 8-0 Niederlagen. Egal. Daniel, wie ist deine Meinung dazu? Gibt es diesen Bruch oder gibt es ihn nicht?
Also von mir früher würde ich eher denken, nicht. Also ich glaube, der HSV hat in den letzten Jahren schon so viel durchgemacht, dass ich eigentlich fast denke, dass sie das wegstecken und vielleicht nicht jeder einzelne Spieler, vielleicht gibt es da noch einen, der sich daran mehr stört als vielleicht der andere, aber ich glaube so im Großen und Ganzen, es hat ja auch die Medien jetzt nicht mehr so lange beschäftigt. Und ich glaube, die sind relativ schnell wieder gefasst und bei gewohnter Leistung. Also vielleicht sogar eine Schippe drauf für Mittwoch, um der Wiedergutmachung wegen. Aber ich glaube nicht, dass es so viel Einfluss hat.
Gut. Ich glaube, es kann auch durchaus von Vorteil sein, dass wir jetzt ja letztlich drei Heimspiele hintereinander haben, wenn man den Pokal mitnimmt. Das ist ja schon mal etwas, wo man wieder so ein bisschen Ruhe reinkriegen kann, wieder ein bisschen mehr in die Abläufe reinkommt, wo man so ein Ergebnis dann auch vergessen machen lassen kann.
Obwohl ja auch die kommenden Spiele eigentlich ja auch, ich sag mal, alles andere als Selbstläufer sind. Also jetzt.
Das ist klar, aber solange es keine Selbstläufer sind, läuft die Mannschaft, sagen wir es so.
Ja. Also zweimal Gladbach, einmal Hertha. Ja. Zweimal Gladbach, einmal Hertha, das ist ja. Ist ja schon ein Hammerprogramm eigentlich für uns. Das sind alles Mannschaften oder beides Mannschaften, gegen die wir eigentlich traditionell eher schlechter aussehen.
Trotzdem sind sie machbar.
Machbar.
Zu Hause vor allen Dingen.
Machbar sind sie. Andere Frage nochmal, Daniel. dieses HSV-Bashing. Es wurden ja sehr viele Worte mit acht uns um die Ohren gehauen. Alle Achtung kann man da nur zu nur sagen. Stört dich sowas noch oder hast du da mittlerweile so ein dickes Fell, dass du da sagst, ach komm, macht euer Ding?
Ja, dickes Fell. Ganz klar. Also nein, mich stört es nicht mehr. Also wenn der Witz gut ist, ist auch in Ordnung, da muss ich auch drüber lachen. Also der HSV gibt ja auch genug Anlass für sämtliche Gags und was auch immer. Also man darüber kann man sich eigentlich nicht mehr aufregen. Solange es nicht persönlich oder zu böse wird oder sowas, ist das alles in Ordnung. Für Spaß, ja, können wir gut sorgen.
Wir können gut für Spaß sorgen, Tanja. Ist ja auch was, also gerade so am Rosenmontag wie heute ist natürlich eine tolle Veranstaltung. Wie geht's dir damit, diese tollen Kommentare, die man dann auf Twitter liest? Oder machst du Twitter dann aus, missachtest das? Oder?
Ich muss gestehen, dass ich gestern relativ wenig bei Twitter reingeguckt habe, aber ehrlich gesagt, es interessiert mich nicht mehr. Ich kenne die Witze alle schon, also ich habe jetzt nichts Neues dazwischen gesehen. Es hat noch nicht mal jemand irgendwie die Parallele gezogen, Karneval, Halloween, also war relativ langweilig eigentlich, was in Social Media los war.
Gut, also stört uns alles nicht mehr und die Grillwitze sind nach dem 10. Mal wirklich auch nicht mehr originell, ne? Also das ist, muss man so sagen. Ja, gut, dann würde ich sagen, wir machen an diesem Punkt mal einen Strich unter das Bayern-Spiel, versuchen das möglichst weit zu verdrängen und gucken mal auf die Entwicklung, die der HSV in den letzten Wochen genommen hat, weil das ist ja eigentlich ein bisschen interessanter als diese Klatsche in München. Davor machen wir aber noch ein kurzes Break.
Wild Thing, die Rugby Europe Championship. Live auf meinsportradio.de. Alle Heimspiele der deutschen Rugby-Nationalmannschaft. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Rugbyverband und der Wild Rugby Academy verlosen wir dazu dreimal zwei Tickets. Am 11. Februar gegen Rumänien und am 4. März gegen Belgien in Offenbach und am 11. März gegen Spanien in Köln. Du willst die Tickets gewinnen? Dann schreibe uns via Facebook, Twitter oder über meinsportradio.de den Text Ich will die Tickets für
Deutschland-Rumänien,
Deutschland-Belgien
und ich will die Tickets für Deutschland gegen Spanien
mit dem Hashtag MSR Rugby. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de.
Die Zeit der Klatschen ist vorbei, sagte Heribert Bruchhagen irgendwann mal. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war. Er hat sich vielleicht geirrt. Ihr hört den HSV-Talk auf meinsportradio.de. Mein Name ist immer noch Sven Schulze. Tanja Hufschmidt und der Daniel Kupsch sind bei mir zu Gast. Und wir haben dieses Spiel vom Samstag haben wir versucht zu verdrängen. Schuld hat der Kai, der Abknicker, der war wieder da in München. Und der kriegt da regelmäßig Klatschen, Tanja. Das müssen wir erwähnen.
Ja. Nur das erste Mal ein 9-2, jetzt noch ein 8-0 hinterher. Das geht so nicht, Kai.
Nur damit er frei Bier kriegt. Schlimm. Jo. Egal. Weiter im Text. Beim Vorstand war ich. Wir haben jetzt einen neuen Vorstand. Wir haben einen relativ ruhigen Verein, muss man in den letzten Wochen wirklich sagen. Auch wenn du, Daniel, eben noch gesagt hattest, wir sind immer für den Lacher gut. Ist gut, dass jetzt nur noch auf dem Platz. Nebenbei, wie gefällt euch das jetzt momentan oder dir gerade, Daniel, mit Heribert Buchhang und Jens Todt?
Ja, gebe ich dir schon recht. Also es ist auf jeden Fall Ruhe eingekehrt. Und Heribert macht eigentlich auch einen recht soliden Eindruck und äußert sich ganz intelligent und also für mich macht er zumindest oder wirkt auf mich etwas angenehmer als Beiersdorfer noch, der halt viel rumgestottert hat und so. Aber so richtig, ja, es ist, glaube ich, noch im Prinzip noch zu frisch, um wirklich ein Fazit darüber zu geben, wie gut ein Todd oder Bruchhagen jetzt wirklich gearbeitet haben. Also ich glaube, da sollte man vielleicht doch bis zur Sommerpause wenigstens arbeiten, warten und dann mal gucken, was die in welcher Liga. Hängt natürlich davon ab.
Das auf jeden Fall und ich wollte natürlich auch noch keine Zeugnisse ausstellen, aber man hat ja so ein Gefühl, Tanja, wenn man jetzt so einen Bruchhagen da sieht, ist ja nun keiner, der euphorisierend und mitreißend wirkt, aber ich glaube, diese Ruhe, die er ausstrahlt, ist momentan für den HSV, ja, diese biedere Ruhe, wollte ich sagen, ist vielleicht gar nicht so verkehrt.
Also Bruchhagen hat zumindest einen fantastischen Satz gesagt, und zwar, dass der Anspruch des HSV muss es sein, in der ersten Liga zu spielen. Es muss nicht der Anspruch sein, Champions League zu spielen, Europa League zu spielen, deutscher Meister zu werden oder sonstiges, sondern einfach nur die Klasse halten. Ja, Herr Brochhagen, da haben Sie recht und danke für die Aussage.
Ja, ist, also man freut sich ja schon über sowas, ne? Man freut sich ja über eine geerdete Aussage eines HSV-Verantwortlichen. Sonst hatte man immer das Gefühl natürlich, dass man den dritten Schritt schon vor dem ersten machen wollte und dabei bös ins Stolpern kam und das nicht nur verbal, Daniel. Ich weiß nicht, wie es dir dabei ging, jetzt wenn wir nochmal rückwirkend so ein bisschen auf Beiersdorfer seine Amtszeit gucken. Es war alles zu ambitioniert in meinen Augen.
Ja, es war etwas zu sehr gewollt zum Teil, ja. Also es war halt durch die teuren Einkäufe oder durch die Namen vielmehr, hat man natürlich automatisch Druck aufgebaut, der im Prinzip gar nicht nötig war. Und ja, wenn man dem dann natürlich nicht Leistung tragen kann, dann wird es halt auch schwer und das Umfeld wird unruhig und alle sagen halt, ja, schaut mal, so viel Geld ausgegeben und nichts kommt dabei rum. Wenn man halt weniger Geld ausgegeben hätte, wären wahrscheinlich auch alle einfach deutlich ruhiger geblieben und ja.
Ja, das sehe ich auch so.
Also, siehst du genauso, ne?
Wenn vor der Saison nicht 30 Millionen ausgegeben worden wären und nicht dieses Wahnsinns Geld noch wieder von Kühne reingeschoben worden wäre, dann hätte man vermitteln können, hier, wir bauen wirklich auf, wir holen einen Bobby Wood aus der zweiten Liga, wir holen hier noch ein paar junge Leute irgendwo aus der zweiten, dritten Liga, wir aber alles günstig und wir konsolidieren jetzt und dann kann man auch den Fans verkaufen, sorry, das könnte nochmal wieder eine knappe Saison werden und aber es wird dann auch und wir stellen uns auf eigene Beine. Aber das machen sie ja oder das haben sie ja vor der Saison nicht gemacht, sondern sie haben gleich wieder aus sämtlichen Kanonen geschossen und wundern sich dann, dass die Fans unzufrieden sind, wenn es wieder gegen den Abstieg geht und wenn die ersten 10 Spiele sowas von in die Grütze gehen.
Aber in der Winterpause wurde ja auch geklotzt. Also ein Wallacy für 9,5 Millionen, glaube ich, soll er jetzt gekostet haben. Dann Leihgebühr für, inklusive Gehalt knapp 3 für Papadopoulos und dann, ich glaube, was hat Mavra gekostet? 2,7 oder irgendwo dazwischen. Also das ist ja auch gerade kein Kleingeld, Daniel, was da gegeben worden ist, aber man hat trotzdem das Gefühl, dass das irgendwo mehr Hand und Fuß hat. Woran liegt das?
Naja, dann hat man natürlich, steht man ja jetzt zur Winterpause, stand man ja im Prinzip schon mit dem Rücken zur Wand und hatte ja fast keine Wahl. Also klar, man hätte nicht unbedingt 10 Millionen für Wallacy ausgeben müssen, aber ja, die Möglichkeiten waren ja auch beschränkt, also gerade durch die ganze Konstellation mit Beiersdorfer und dem, der im Prinzip vor der Transferperiode dann schon raus war und also ja, also ich finde jetzt Mavrai für die 2,5 Millionen oder was du gerade gesagt hast, ja, finde ich ist okay. Also das sehe ich jetzt noch nicht unter Klotzen in dem Sinne. Das ist eine sinnvolle Verstärkung für so einen guten Abwehrspieler. Das ist jetzt völlig in Ordnung. Und ja, Papadopoulos, klar, wenn er spielt, sind wahrscheinlich die 3 Millionen noch okay. Wenn er natürlich sich jetzt verletzt durch die Saison kämpft, dann ist es natürlich schon zu viel. Aber ich denke, da ist einfach sind die Umstände entscheidender als jetzt am Ende dann, wie viel dann wer gekostet hat. Weil jetzt heißt es wieder nur nicht absteigen und dann muss dafür halt gekauft werden. Das ist, denke ich, am Anfang der Saison ist das anders, wenn die Möglichkeiten wirklich offen sind und man kann ein Team zusammenstellen in wochenlanger Arbeit, ja, was ja versäumt wurde oder zumindest defensiv versäumt wurde. Und nun muss man halt handeln. Was ich glaube, da meckert man, wird auch weniger gemeckert dann einfach.
Ja, Tanja, wie gehst du damit um, mit dieser Transferoffensive, will ich das jetzt einfach mal nennen, im Winter jetzt?
Also die Verstärkung mit Mavrai war ein Volltreffer, also auch wenn es jetzt am Samstag nicht so gut aussah, aber das ist ein richtig guter Innenverteidiger und den hätten wir nie wieder so günstig gekriegt, von daher war das völlig richtig, den jetzt zu holen.
Ja.
Und Papadopoulos, denke ich, gerade so als Ergänzung, da musst du halt jemanden nehmen, der dann vielleicht auch mal ein bisschen Fehler oder verletzungsanfälliger ist, weil andere können wir uns dann doch nicht leisten. Wallacy weiß ich immer noch nicht so recht, was ich von dem Kauf halten soll, weil sehr teuer. Er hat zwei fantastische Spieler abgeliefert schon, aber scheint dann doch eher eine Investition in die weite, weite Zukunft zu sein.
Wobei man natürlich sagen muss, auf der 6 war natürlich Handlungsbedarf, weil ein Ekdal, der hat mal gespielt, mal war verletzt, Jung auch immer angeschlagen in die Spiele gegangen. Dass man da was getan hat, ist schon in Ordnung, aber dass man ja, gleich klar in dieses Regal greift und die 10 Millionen ausgibt, wer hat die eigentlich bezahlt?
Kühne.
Das ist aber doch nie öffentlich, also ich habe es auf jeden Fall nie so richtig gelesen, in welcher Art und Weise dieses Geld geflossen ist.
Ich denke mal, immer noch in diesem Rahmen von dem Darlehen, dass er dann bei in besseren Zeiten wieder zurückgezahlt bekommt. Aber erstens hat Bruchhagen ja auch noch im Dezember gesagt, so er setzt sich mit Kühne zusammen und er redet mal und so weiter. Und der HSV kann nicht irgendwoher jetzt 10 Millionen aus dem Hut zaubern. Also da muss schon Kühne mitgeholfen haben.
Ja, es muss. Aber wie gesagt, also gehört oder gelesen habe ich es nicht.
Ja, ist doch auch ganz nett, dass Herr Kühne sich mal raushält.
Das ist auf jeden Fall nett. Aber wie gesagt, ich hatte mich das schon mehrmals gefragt und es passte gerade so schön. Deswegen hätte ja auch sein können, dass ich da irgendwas überlesen habe. Aber habe ich, glaube ich, anscheinend nicht. Kommen wir nochmal zurück auf Papadopoulos. Wir haben ihn jetzt schon alle lieb gewonnen durch die zwei Tore und durch seine Präsenz auf dem Platz, Daniel. Ist das natürlich ein exzellenter Spieler. Was passiert denn jetzt im Sommer? Muss dann wieder Kühne in Bordel springen, dass wir dann man spricht ja von 15, 16 Millionen, die er dann kosten soll, dass wir die dann auch noch löhnen können oder schickt man ihn dann einfach wieder weg?
Also, ich befürchte, seine Verletzungsanfälligkeit wird sich nicht ändern und von daher muss er weg danach. Also, ich glaube nicht, dass der in unserer Situation und in unserem Kader da Sinn macht. Ja. Also ich befürchte auch, dass es für ihn dann auch weiterhin nicht viel anders laufen wird als bisher. Also jetzt wie wir bei Leverkusen oder Leipzig. Also den kann sich ja im Prinzip keiner leisten, außer ja vielleicht Dortmund oder so. Also Mannschaften, die halt auch dann das Geld finanzieren oder refinanzieren durch Erfolge. Aber wer kann sich so einen Spieler leisten mit dem Gehalt, der vielleicht dann nur eine Viertelsaison spielt? Also, ja.
Ja, genau, das ist nämlich meine Frage, Tanja. Wie schätzt du das an? Jetzt lass ich nochmal drei vernünftige Spiele machen, den guten Papa. Und dann?
Es kommt sehr darauf an, was für Vorstellungen Bayer Leverkusen hat.
Ja.
Und also im zweiten Fall, Lasogga möchte ich eigentlich gerne vermeiden. Also nochmal irgendwie sehr, sehr viel Geld für einen verletzungsanfälligen Spieler, der uns zwar während der Leihe durchaus geholfen hat, auszugeben, nee, das muss nicht sein. Zumal da, wie Daniel auch gerade angesprochen hat, da kommt ja auch noch ein heftiges Gehalt mit drauf. Also der Junge verdient ja nicht gerade schlecht. Und dann werden wir Giroud als Großverdiener vielleicht gerade los. Adler wird vielleicht auch noch ein bisschen günstiger, aber wenn wir dann das alles wieder in Papadopoulos reinpusten, glaube ich nicht, dass das dem HSV viel weiterhilft.
Geht ihr eigentlich davon aus, dass der neue Vorstand jetzt wirklich die Finanzen des HSV konsolidieren wird, dass die Gehälter runtergefahren werden, jetzt nachhaltig, oder ist das auch wieder so ein Sturm im Wasserglas, Daniel?
Tja.
Also wissen kannst du es nicht, das ist klar. Aber was für ein Gefühl hast du?
Also, dass es unter Bruchhagen wahrscheinlich nicht allzu sehr passieren wird. Also er ist ja wahrscheinlich vermutlich nur 2 Jahre da oder hat 2 Jahre Vertrag gehabt, ne?
Ja.
Und ich denke, die Zeit ist auch Minimum, um vielleicht dann jetzt auch das auszubügeln, was ja nun wieder quasi uns reingeritten hat. Und da wird wahrscheinlich nicht allzu viel passieren. Also man wird sicherlich ein bisschen runterkommen können auch, aber allzu viel wird man nicht weglassen können, weil wir sind halt nicht Freiburg oder Darmstadt, wo man sagt, ja, wenn wir runtergehen, ist nicht so schlimm, sondern bei uns brennt es halt ja vom ersten Tag an. Und ich glaube, da brauchst du dann auch einfach eine gewisse Qualität an Spielern, die halt auch vielleicht mehr mit umgehen können. Und ich, ja, als bei Mannschaften, wo man im Prinzip sagt, ja, dann geht man halt mal wieder runter, ja, und alles ist gut. Mhm. Ich denke, deswegen wird es sich nicht ganz so dramatisch verändern. Vielleicht kann man da in die Richtung einschlagen, aber die Frage ist ja auch immer, ist denn das überhaupt, also wenn man Erfolg hat, ist es ja auch okay, und ist die Zukunft denn überhaupt darin, weniger Spieleretat zu haben? Also ich befürchte fast, dass eher die Bundesliga auch an Spieleretat eh zunehmen wird, also alle Vereine, um halt überhaupt in der Liga bleiben zu können. Ja. Weil man muss ja konkurrieren am Ende mit Red Bull und wie sie alle heißen. Und ja, jetzt kommen Stuttgart und Hannover zurück. Also es gibt ja dann fast keinen kleinen Verein mehr. Und ja.
Außer den kleinen HSV.
Ja, eben. Der wird dann halt nicht klein sein, sondern wird versuchen, genauso mit einem großen Spieleretat irgendwo mithalten zu können. Weil ja, dass bei uns nun alles sich ändert und besser wird, ich glaube, so schnell wird sowas nicht passieren.
Tanja, gleiche Frage nochmal an dich. Meinst du, dass Heribert Buchhagen, auch wenn er nur in Anführungsstrichen nur 2 Jahre Zeit hat, zumindest eine Weichenstellung in diese Richtung, also Konsolidierung, hinbekommt? Oder wird man keine großartige Veränderung feststellen können am Ende der Zeit?
Schwer zu sagen. Also es kommt natürlich auch darauf an, wen er denn alles los wird. Also zum Beispiel, ob Lasogga zum irgendwie vielleicht im Sommer dann mal nach China oder sonst wohin abgeschoben wird. Das sind alles so, ja, Stochern im Nebel. Aber ich glaube schon, dass Wettstein und Bruchhagen zusammen mehr auf Sparen aus sind, als das jetzt Beiersdorfer zuvor war. Ja. Beiersdorfer hat mehr Wert auf die Höhe des Regals gelegt, wo er zugreift, während Bruchhagen dann wahrscheinlich eher schon mal sagt, nee, dann halt nicht.
Aber man darf wohl nicht vergessen, dass Bruchhagen hat ja mit Frankfurt jetzt auch nicht nur Erfolge gefeiert. Und ich weiß nicht, ob 2-3 Mal, wie oft ist er mit Frankfurt abgestiegen?
Ich glaube nur einmal, oder?
Einmal, glaube ich auch.
Einmal nur?
Ja.
Okay. Ach ja, stimmt, er kam, glaube ich, kurz nach dem zweiten Abstieg oder so was. Also nach dem, ja. Und also ich glaube schon, dass das Anspruchsdenken war halt in Frankfurt dann halt auch immer sehr gering. Also Bruchhagen wollte halt, wie gesagt, ja da auch immer nur die Liga halt mehr oder weniger. Und ich wäre mir nicht sicher, ob man in Hamburg das so akzeptieren würde. Wenn man sagt, ja, man hat jetzt den Kader so klein, dass man vielleicht dann doch runtergeht und ja auch gar keine Erfolge feiern kann, weil man sich halt jetzt auf die nächsten Jahre zwar einigermaßen souverän, aber immer um Platz 12 hangelt. Weiß ich nicht.
Naja, aber er baut da ja schon vor, ne? Also ist ja genau diese Aussage, der HSV muss den Anspruch haben, in der ersten Liga zu spielen. Ja. Das sagt ja schon nichts über die Tabellenregion aus. Und das ist auch bewusst so gewählt von Bruchhagen, weil er genau weiß, wenn er den Verein konsolidieren will, wenn er wirklich ein rigoroses Sparkonzept da einführen will, dann muss man damit rechnen, dass der HSV auch während der kompletten Ära Bruchhagen irgendwie um Plätze 15 bis, mal sagen wir mal, 12 mitspielt. Und irgendwie vermeidet, auf 16 bis 18 zu landen.
Daniel, du hast auch eben gesagt, dass Hamburg, oder du nicht weißt, ob man das in Hamburg vermitteln kann, um diese Plätze zu spielen. Aber wer ist dieses Hamburg, dem man das nicht vermitteln kann? Sind das die Medien? Sind wir Fans das? Oder sind das diese vereinsnahen Kreise, die ja wohl auch immer noch da irgendwo versuchen, irgendwo rein zu schustern in die Abläufe?
Ja, gute Frage, ja. Ich glaube einfach, es hängt halt ein bisschen, also mit vielen Sachen zusammen. Also einerseits natürlich der Dino, der halt groß ist, die Erfolge, die zurückliegen, auch die Stadt natürlich an sich. Hamburg ist halt ja auch eine Stadt, die immer in vieler Munde ist. Und der Fußball wird ja in Hamburg natürlich auch schon sehr gelebt. Also wenn man jetzt hier, ich komme ja aus Berlin, da weiß man halt, wie Sicherheit Hertha ist halt nicht präsent in der Stadt einfach. Ja. Und ich glaube, das ist halt in Hamburg einfach anders. Man sieht ja auch nach wie vielen Jahren des Nichterfolges ist das Stadion ja immer noch fast ausverkauft oder zumindest sehr gut gefüllt immer noch. Und es sind natürlich schon Grundlagen, die halt, wo man sagt, da kann man eigentlich mehr draus machen, wenn es mal laufen würde oder wenn ordentlich gearbeitet wird. Und ich glaube, da ist schon der Wunsch immer noch da, auch selbst wenn man sagt, okay, aktuell muss man halt immer mit leben, dass man halt nur nicht absteigt. Aber ich glaube, die Gefahr ist auch ziemlich groß zu sagen, ja, wir wollen zwischen 15 und 12 landen. Naja, dann sind es mal 2-3 Plätze drunter. Ich meine, da sind ja mit Hannover und Stuttgart letztes Jahr auch keine No-Names abgestiegen, sondern ja auch große Clubs im Prinzip oder größere Clubs. Und das kann uns natürlich dann genauso schnell erwischen. Vielleicht ja sogar schon dieses Jahr. Also ich glaube, das ist schon riskant, dieses Denken oder diese Haltung. Ja. Zumindest, ja.
Aber wo ist die Alternative, Daniel? Die Alternative wäre, weiter zu klotzen und sagen, irgendwie kaufen wir uns und entgegen jeglicher wirtschaftlicher Vernunft versuchen wir, den Erfolg einzukaufen.
Na, ich glaube, die Frage ist schon, auf was man kauft. Also man hat, also zumindest Stand jetzt, würde ich denken, man hat mit Wallacy keinen ganz schlechten gekauft. Und mit etwas Glück und einer guten Spielweise kann der ja auch bei uns reifen. Also auch die Spieler, die man gekauft hat, müssen ja auch dann vielleicht eine gewisse Spielpraxis kriegen und vielleicht klopft dann halt ein englischer Verein an in ein, zwei Jahren und kauft den für 20, 30 und dann ist ja auch okay, so finanzieren sich ja auch größere Clubs halt auf einem höheren Level einfach und es kann natürlich nicht sein, dass man immer 10 Millionen ausgibt und aus den Leuten wie mit Lasogga wird nichts. Also dann ist natürlich klar, das kann man nicht auf Dauer machen, aber man kann jetzt auch nicht nur Zweitligaspieler kaufen und sagen, wir konsolidieren uns jetzt, ja. Aber wollen nicht absteigen. Also ich glaube, das ist schon ein schmaler Grat und es waren auch nie leichte Entscheidungen für Beiersdorfer, auch wenn man natürlich dann ja nicht jede Entscheidung deswegen für gut heißen muss oder nachvollziehen kann, gerade wenn man so alte Spieler kauft, die irgendwas um die 30 schon sind und noch Geld, viel Geld kosten, ist natürlich Quatsch, also...
Gut.
Da kann man schon mehr die Jugend einbauen.
Dann ja, dieser Weg, den Bruchhagen jetzt einschlägt, also ich sag mal, wir bleiben in der ersten Liga oder versuchen in der ersten Liga zu bleiben, das ist unser Anspruch. Kann man den mit sehr geringen Mitteln erreichen, dass man jetzt wirklich sagt, wir fahren unser Gehaltsniveau um 15-20% zurück? Glaubst du, dass es möglich ist hier in Hamburg?
Ich glaube grundsätzlich ja. Also wenn du das jetzige Spielergerüst nimmst und mal guckst, welche Spieler, wo läuft der Vertrag aus oder wen möchten wir an Großverdiener gerne abgeben, ja, wenn möglich. Dann hast du da Namen wie Giroud, ja. Vertrag läuft aus. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, der sollte nicht verlängert werden, der Vertrag.
Ja.
Bei René Adler, glaube ich, sind wir uns auch alle einig, wenn er auf viel Gehalt verzichtet, darf er gerne noch 2-3 Jahre dranhängen, aber auf Teufel komm raus sollten wir ihn nicht halten.
Ja.
Ich denke, da sind wir uns auch einig. Pierre-Michel Lasogga, wenn sich da ein Abnehmer findet, mit der ja auch Mama Lasogga zufrieden ist, dann ja schnell Briefmarke drauf und tschüss. Also da hast du schon drei wirklich Topverdiener, die alle über 3 Millionen im Jahr kriegen. Und wenn die Positionen wieder neu zu besetzen, das kannst du natürlich auch mit Spielern machen, die dann vielleicht 1,5 bis 2 Millionen verdienen.
Ja.
Die sind dann qualitativ, vielleicht müssen die erst noch reifen beim HSV, aber das muss ja im Gesamtkader, kann man das ja auffangen.
Gut.
Wenn man schon andere Leute hat, wenn man, was weiß ich, einen neuen jungen Innenverteidiger dazu nimmt, der spielt neben Mergen Maffrey, da kann der Junge wachsen. Und entsprechend aber auch weniger verdienen als jetzt ein Johann Giroud.
Ja.
Also und so kann man sein Gehaltsgefüge Stück für Stück ein bisschen nach unten setzen, ohne dass man jetzt wirklich von 100 auf 0 runterfährt.
Also einen zweiten Gideon Jung verpflichten, der dann neben Maffrey reift und ein guter Innenverteidiger wird.
Ja.
Ist ein Plan.
Das ist natürlich leichter gesagt als getan, das ist ganz klar, weil ich meine, insgesamt das Scouting seit der ersten Beiersdorfer Ära hat ja insgesamt schon deutlich an Qualität zugelegt, also auch bei den anderen Vereinen, also ja. So, dass man so einen Raphael van der Vaart, den findest du nicht mehr so ganz einfach, oder Daniel van Beuten,
bei
oder wie sie alle heißen.
Bei Tottenham findest du ihn noch.
Naja.
Du weißt, was ich meine. Nein, ich weiß auch, was du meinst, ist ganz klar, Daniel van Beuten und Raphael van der Vaart waren auch beide übrigens verletzt, bevor sie gekommen sind, und hatten da deswegen auch so einen kleinen Karriereknacks, und sonst wären sie nie nach Hamburg gekommen, genauso wie in Kompanie damals war genau das Gleiche. Die mussten sich auch erstmal wieder in Form bringen hier in Hamburg, um dann nachher ihre großen Karrieren dann antreten zu können. Ja, sparen oder nicht sparen, das wird weiterhin die Frage sein, und die wird uns auch weiterhin hier im HSV-Talk beschäftigen, und wir werden das auch weiterhin verfolgen und auch immer so mit gespitzten Ohren da sitzen und die neuen Tendenzen versuchen zu ergründen und das dann diskutieren. Wir wollen gleich noch über die neue Mannschaft sprechen, die wir seit diesem Jahr auf dem Platz sehen, und auch das neue Mannschaftsgefüge, und dann natürlich auch über die nächsten Aufgaben nochmal kurz sprechen.
Das Bundesliga-Special. Alle Spiele, alle Tipps, alle Tore. Jeden Freitag ab 12 Uhr, 2 Stunden live auf meinsportradio.de. Übrigens haben wir eine neue Website.
Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
Weiter geht's beim HSV-Talk auf meinsportradio.de. Tanja Hufschmidt und der Daniel Kupp sind bei mir. Mein Name ist Sven Schulze, @SvenGZ bei Twitter. Ja, woran macht ihr die positive, also von dem Bayern-Spiel abgesehen, positive Entwicklung des HSV fest? Wir haben ja im Jahr 2017, gerade im Februar, eigentlich sehr gute Ergebnisse eingefahren. 3-0 hintereinander gewonnen. Das 2-2 gegen Freiburg konnte sich auch noch sehen lassen. Woran macht ihr das fest? Was ist momentan anders als, ich sag mal, gegen Ende des letzten Jahres, Tanja?
gegen Ende des letzten Jahres?
Oder gegen
Jahres
Anfang des letzten Jahres. Gegen Ende haben wir auch schon ein paar Spiele gewonnen.
Eben, also ich streiche gerne aus dieser Saison die ersten 10 Spiele, weil die waren völlige Grütze. Wir haben keine Tore geschossen, wir haben nur haufenweise Tore kassiert. Lief überhaupt nicht. Dann kam dieses ominöse 5-2, 6-2 gegen Dortmund.
Ja.
Wo wir immerhin mal 2 Tore geschossen haben. Danke, Nikolai Müller. Und ab da lief es dann eigentlich ein bisschen besser. Also irgendwie haben sie erkannt, okay, wir können ja doch noch Tore schießen, und machen wir das doch mal ein bisschen öfter. Und man erkannte so allmählich, sie haben einen Plan, wie man denn den Ball Richtung Tor kriegt und wie man ihn auch im Tor unterkriegt. Und das hat sich dann immer so fortgesetzt. Es gab natürlich immer wieder Ausreißer nach unten, wie das Spiel in Mainz, das Spiel gegen Wolfsburg und vor allen Dingen auch gegen Ingolstadt. Ja. Aber insgesamt war das schon relativ stabil und relativ gut, was sie gespielt haben, weil sie eine deutlich verbesserte Ordnung im Spiel hatten und Gisdol auch erkannt hat, diese Mannschaft kann kein Spielaufbau. Das kann der HSV schon seit Jahren nicht mehr, und trotzdem haben Thorsten Fink und Bruno Labbadia und wie sie alle hießen, drauf gesetzt, dass der HSV Ballbesitzfußballspiel machen sollte, was überhaupt nichts bringt, wenn die Mannschaft das nicht kann. Und das lässt Gisdol halt bleiben. Ball wollen wir nicht haben. Lass das mal den Gegner machen. Wir kontern ihn aus. Das hilft.
Passquoten von 50-60% im Spiel, Daniel, sind normal mittlerweile beim HSV, weil man halt den Ball nicht haben will, sondern mit großem Risiko nach vorne spielt und relativ schnell nach vorne spielt. Ist das auch für dich der große Unterschied zum Anfang der Saison, als es nun halt überhaupt nicht lief?
Dass wir jetzt weit schnell nach vorne spielen?
Ja.
Haben wir da auch, oder?
Ja, da haben wir auch Kick and Rush gespielt. Also weit schnell nach vorne spielen, aber ohne Konzept dahinter.
Ja, also ich glaube, sehr, sehr positiv war halt Gregoritsch, der vorne als Zielspieler, oder wie ihn Gisdol genannt hat.
Ja.
Also ich habe halt den Eindruck, er konnte deutlich besser die Bälle festmachen als Lasogga, warum auch immer. Der hat ja eigentlich auch eine gute Statur und so, wie man sich das vorstellt, aber das hat Gregoritsch halt deutlich besser gemacht und ich glaube, da das System ist relativ gut aufgegangen, zumindest für unsere Verhältnisse. Da konnte man gut nach vorne spielen oder schnell nach vorne. Ansonsten, ja, die Passquoten sind natürlich, die waren gegen Bayern zum Beispiel gar nicht so schlecht, zumindest in unserer Hälfte. In der anderen waren wir ja gar nicht so oft, aber man muss halt immer ein bisschen gucken, ob das Ziel, das Ziel erfüllt wird damit, dann ist, glaube ich, die Passquote auch nicht so entscheidend. Wenn man nach England guckt zum Beispiel, da ist Passquote, glaube ich, gibt's gar nicht als Statistik, weil die wäre halt wahrscheinlich immer unter 50%. Und ja, man muss halt einfach nur gut defensiv spielen können, wenn man halt oder gut defensiv stehen, wenn man halt so Konter fährt oder so, ja, mit weiten Bällen agiert und nachrückt.
Hast du denn etwas, woran du diese Entwicklung festmachst, dass wir jetzt bessere Ergebnisse reinfahren? Ist das eine defensivere Stabilität, Daniel, oder hast du da eine andere Idee, woran das liegen könnte?
Ja, es ist ja, man schwankt ja immer noch, man kann ja nicht, wir haben ja so wenig Konstanz, man traut sich ja eigentlich gar nicht zu sagen, dass es mal besser läuft, weil dann kriegt man ja auch gleich 8 Tore. Es lief die 3 Spiele ganz gut, die wir gewonnen haben, aber selbst Freiburg war ja eigentlich schon, die Tore, die wir gefangen haben, waren ja eigentlich doch auch schon zu leicht. Und ja, ich glaube schon, dass mit Wallacy und Jung und so und die Innenverteidigung, das hat schon seinen größten Effekt gehabt, dass sie zumindest dieses Jahr vielleicht etwas sicherer stehen, einfach etwas mehr Selbstvertrauen haben. Also wahrscheinlich ist auch einfach vieles Kopfsache und dass einfach die Jungs gespürt haben, es geht doch was und das ist wahrscheinlich einer unserer wichtigsten Punkte, die wir haben müssen. Ein bisschen Selbstvertrauen tanken.
Also Kopfsache.
Ja, ich denke schon, ja. Also kicken können die alle und Gisto ist wahrscheinlich kein Trainer, also jetzt mal von Defensive abgesehen oder dass er nicht defensiv spielen lassen kann, aber an Gisto wird es wahrscheinlich auch nicht liegen, sondern einfach an der Gesamtsituation und an den Umständen und an dem, dass einfach immer mehr erwartet wird, als von uns einfach möglich ist. Und ja, da muss man halt auch dann einfach stark bleiben als Spieler und das gelingt halt nicht immer.
Tanja, jetzt haben wir 3 Heimspiele. Gladbach, Hertha, Gladbach. Jetzt im Pokal, alles oder nichts Spiel, kann natürlich alles Mögliche passieren, ist ganz klar, gerade in unserer Situation jetzt. Und Gladbach ist ja auch unter Hacking jetzt wieder erstarkt, kann man ja sagen. Was erwartest du jetzt an Reaktion der Mannschaft und auch ergebnistechnisch? Kriegen wir wieder die Kurve?
Ich wische mal kurz über meine Glaskugel.
Das ist nein, wirklich schwer zu sagen, ne?
Ja, also es ist sehr schwierig. Vor dem Pokalspiel gegen Köln habe ich auch nicht sonderlich viel erwartet. Ja, ich hatte Lust auf das Spiel. Das habe ich auch jetzt auf das Spiel am Mittwoch. Aber ich bin mir nicht so sicher, wie es ausgehen wird. Das ist aber auch schön, weil das Schlimmste, was uns am Mittwoch passieren kann, ist, dass wir aus dem Pokal rausfliegen, wo wir so schon 2 Runden weiter sind, als jeder erwartet hat.
Ja.
Also, alles gut. Und dann sollen sie einfach mal drauf losspielen und dann gucken wir, was am Ende bei rauskommt. Und alles, was positiv ist, nehmen wir dann mit in die nächsten beiden Heimspiele.
Daniel, du hast eben Gregoritsch gelobt, auch als Zielspieler. Jetzt ist Bobby Wood aber wieder fit und ich habe so das Gefühl, dass der dann auch wieder spielen soll. Was hältst du von Bobby Wood da vorne als Stürmer?
Ja, auf jeden Fall starker Mann, also gefällt mir sehr gut, was er macht. Man muss halt ein bisschen anders spielen mit Bobby Wood. Wir hatten ja auch so 1-2 Spiele, wo Wood quasi vorne drin stand und wir haben genauso gespielt, als hätten wir Gregoritsch vorne drin. War mal ein bisschen schwer nachzuvollziehen, da der Plan, aber wenn man den Ball ein bisschen mehr auf dem Boden hält oder vielleicht mal mit Pässe in den Rückraum und dann arbeitet und halt auch die schnellen Konter setzen kann, da hatten wir ja auch ein paar schöne. Und die kann Wood natürlich super umsetzen, seinen Körper reindrücken, also selbst bei einem Vollsprint und hat dabei dann noch einen guten Abschluss. Also ja, super, super Einkauf auf jeden Fall.
Super Einkauf und Siehst du da irgendwo einen Qualitätsverlust zu Gregoritsch oder einfach andere Stärken?
Nee, andere Stärken. Also ich würde lieber mit Wutsch spielen, wenn ich es mir aussuchen könnte. Ja. Aber ich glaube, Gregoritsch ist jetzt, hat halt auch seine Qualitäten. Aber das, ja, nee, also auf jeden Fall nicht. Also ich sehe ihn eher stärker als Gregoritsch an sich als Stürmer, aber Gregoritsch kann genauso effektiv natürlich sein, ja, wenn man nicht durchkommt oder so.
Tanja, ich wäre doch für Wood, weil es könnte ins Elfmeterschießen gehen.
Ja, Gregoritsch durfte ja bis jetzt noch nicht.
Ja, aber auch nur, weil er ständig den eigenen Mitspielern den Ball strittig gemacht hat.
ja, vielleicht spielt ja auch keiner von beiden und Hans spielt vorne als Mittelstürmer wieder. Man weiß es alles nicht. Was sich der
auch doch nicht wieder Diekmeier.
Oder Diekmeier als Rechtsaußen. Ja, es ist ja, wenn man jetzt sagt, Gisdol macht immer alles gleich und wenig Alternativen, also wie er in Freiburg oder vor dem Freiburg-Spiel reagiert hat, also mit Hand als Mittelstürmer und
also langweilig wird es bei Gisdol nicht.
Denke ich mir nämlich auch. Also ich glaube, wir können da auch gegen Gladbach vielleicht auf einiges gefasst sein. Vielleicht spielt ja mal ein Ekdal wieder oder was weiß ich, Oscholek wieder auf der 6 oder so. Man weiß es ja alles nicht. Und das macht die ganze Geschichte ja auch so ein bisschen interessant. Daniel, was erwartest du von dem Pokalspiel jetzt? Gehst du da mit bei Tanja? Lockeres Spiel, man hat ja schon mehr erreicht, als man wollte und einfach mal gucken, was passiert?
Naja, dadurch, weil wir gerade 8-0 verloren haben, glaube ich, ist es nicht ganz so locker. Also ich glaube, da ist doch eine gewisse Wiedergutmachung, wird schon im Raum stehen. Also man sollte sich jetzt nicht 4-0 besiegen lassen zu Hause von Gladbach. Dann wird es, denke ich, schon kritisch. War ein Gefühl. Tja, also ich glaube nicht, dass wir Gladbach zurzeit oder in der Situation besiegen können. Mhm. Also ich denke schon, dass Gladbach vielleicht irgendwie 2-1, 3-1 gewinnen wird.
Ja.
Aber wie gesagt, trotzdem kann man ja erwarten und zumindest darauf hoffen, dass man einfach ein gutes Spiel macht, wie man ja eigentlich auch gegen Bayern erwarten hätte können, aber einfach ein taktisch und Einsatz, einfach alles stimmt. Und dann ist, denke ich, ist es auch okay, wenn man gegen Gladbach aus dem Pokal fliegt, ja, und dann lieber 3 Wochen oder 2 Wochen später gegen Gladbach zu Hause 3 Punkte holen, wie auch immer.
Tanja, gehst du mit 3 Punkte lieber als die nächste Runde im Pokal?
Och, ich möchte die nächste Runde im Pokal und die 3 Punkte. Ich bin da sehr anspruchsvoll.
Eigentlich haben wir Lust, nach Berlin zu fahren, ne? Aha. Gut, ja.
Ich pack das HSV in anspruchsvoll.
Abstiegskampf momentan. Ist ja alles so ein bisschen verrückt. Wolfsburg hat jetzt Ismael dann doch entlassen. Werder ist momentan der Überflieger der Liga, hätte ich fast gesagt. Die gewinnen momentan alles. Wo siehst du da jetzt den HSV? Drohen wir da jetzt irgendwelche Anschlüsse zu verlieren? Augsburg als 13. hat jetzt schon 7 Punkte Vorsprung vor uns. Da noch hinzugucken, das verbietet sich ja schon fast, oder Tanja?
Nö.
Nö?
Nö. Also ich denke, bis einschließlich Mainz ist alles noch drin. Die haben jetzt 28 Punkte, ja, weil es sind immer noch 12 Spiele.
Ja.
Da ist das durchaus machbar. Ich glaube auch, dass das Hoch an der Weser, das wird ein sehr kurzes sein. Die haben jetzt ein Spiel gewonnen, davor haben sie alles verloren. Also
nö, haben jetzt zwei Spiele gewonnen.
Ja, okay, aber da die sollten sich noch nicht zu sicher sein, weil auch gegen Wolfsburg haben sie definitiv viel zu schlecht gespielt, um sich da jetzt allzu sicher zu sein. Und bei Wolfsburg müssen wir mal gucken, ob der neue Trainer da irgendwie mal die Mannschaft ans Laufen kriegt. Ich wage es zu bezweifeln.
Das ist ja eigentlich die große Sauerei bei diesem ganzen Werder-Kram, Daniel. Die kriegen 27 Schüsse aufs Tor und gewinnen 2-1. Ich weiß gar nicht, wie viele Schüsse wir aufs Tor gekriegt haben gegen Bayern. Ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf. Ach doch, 18 waren es. Und davon sind 8 drin. Das gehört sich doch nicht sowas, oder?
Also aufs Tor waren es sogar nur 12.
Ja. Also Torschüsse waren es 18, ne? So rum.
Also, ja. Ja gut, nun ist halt Bayern nicht Wolfsburg, ne? Und Wolfsburg hat halt genauso wie wir viel Kopfverschenk wahrscheinlich und schwere Füße, wie das heißt, so ist, wenn man da unten steht.
Ja.
Und dann kann man halt auch 8-20 mal schießen und trifft halt das Tor nur einmal. Ja, das Werder natürlich hat halt einen guten Tag erwischt. Auch der Gnabry ist halt einfach auch ziemlich abgezockt und ja, ist halt eine Riesenbereicherung. Aber so wie die letzten Jahre auch. Wenn du bei Werder immer diesen einen Stürmer oder Spieler vorne rausgenommen hättest, dann wäre Werder wahrscheinlich schon vor 4 Jahren abgestiegen. Aber es findet sich immer einer, der einfach 20 Buden macht in der Saison und die drin hält.
Ja.
Ja, und dieses Jahr ist er halt Gnabry.
Tanja, kennst du Andreas Jonker?
Gestern kannte ich ihn noch nicht, sagen wir es so.
Ja. Ist eigentlich auch eine mutige Entscheidung von Wolfsburg, so einen wirklichen No-Name da jetzt in dieser Situation als Trainer zu nehmen,
ne? Naja, immerhin kommt er von Arsenal, also
ja.
Ich glaube, da wird schon ein bisschen Erfahrung dahinter sein, da wird schon ein bisschen Ahnung von Fußball haben.
Davon gehe ich auch aus, aber trotzdem ist es ja doch irgendwo ein Weg in so einer Situation. Also wenn man jetzt sagt, zu Saisonbeginn so einen Mann zu holen, dass man nicht jetzt der irgendwo was aufbaut, eine Idee entwickelt oder sonst was, aber so, wo man jetzt auch eigentlich diesen Feuerwehrmann braucht, diese Mannschaft so ein bisschen aufzubauen wieder, finde ich das doch schon relativ riskant.
Naja, aber wenn ich mal unsere ganzen Trainer der letzten Jahre so durchgehe, da gab es ja doch eine ganze Menge. So viele Feuerwehrmänner waren da ja gar nicht dazwischen. Bruno Labbadia wurde plötzlich zum Feuerwehrmann, aber ja, war er ja vorher auch nicht wirklich. Also
gut.
Ist schwer einzuschätzen. Also der Mann wird Ahnung vom Fußball haben.
Ja.
Das werden die Wolfsburger nicht aus Jux und Dollerei gemacht haben, dass sie den einfach mal von Arsenal weggelotst haben. Also vermute ich, dass da Fußballverstand dahinter ist und die Qualität von Wolfsburg grundsätzlich, die vorhanden ist, die ist ja auch deutlich besser als der Tabellenplatz das jetzt aussagt. Und da könnte man etwas Sorge haben, dass die eventuell dann doch jetzt nochmal in die Spur
kommen. Sonst haben
wir auch nicht. Nach 18 Spiele Zeit.
18?
Oh. Ja. Nee.
12.
12.
12.
Ja, 12, wollte ich gerade sagen. Tanja, von dir fehlt mir noch der Tipp für Mittwoch.
1-0 nach Verlängerung.
1-0 nach Verlängerung. Oh, müssen wir lange, das ist gut, ist ja das frühe Spiel, dann dürfen wir auch ein bisschen länger bleiben. Dann passt das genau. Ja auch.
Gut. Und die treffen irgendwie so ganz kurz vor Abpfiff, weil sie nicht ins Elfmeterschießen sich trauen.
Sie haben Angst vor dem Elfmeterschießen und schießen deswegen noch schnell ein Tor. Das ist natürlich eine gewagte Prognose, aber kann durchaus eintreffen. Wir werden das sehen. Ja, die Stunde ist schon rum. Wir haben eigentlich gedacht, wir haben gar nicht viel zu besprechen, aber so eine Stunde geht dann doch immer. Und ich möchte mich ganz herzlich bei euch beiden bedanken. Daniel Kupsch und Tanja Hufschmidt waren bei mir zu Gast. Mein Name ist Sven Schulze und das war's vom HSV Talk. Und wir hören uns nächste Woche wieder, nach der englischen Woche, auch nach dem Hertha-Spiel. Bin ich mal sehr gespannt, was wir da erleben werden und gibt bestimmt ein bisschen was zu erzählen. Bis dahin, bis zum nächsten Mal und nur der HSV.
Moin.
Moin.
Hast das Spiel gesehen?
Ja.
War ganz gut, ne?
Der HSV-Talk mit Sven.
Ganz provokant gefragt, mit Adler werden wir abgestiegen?
Analysen.
Ich sehe das durchaus positiv.
Hintergründe.
Mit dieser Ausgliederung unterwirft sich die Fußball-AG dem Aktienrecht.
Und offene Worte.
Das war einfach nicht schön. Ich will sowas nie wiedersehen.
Der HSV-Talk. Jede Woche neu. Auch als Podcast erhältlich. Auf meinsportradio.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.